Der Geist der Liebe Gottes soll seine zukünftige Gemeinde als Lebenssaft sozusagen durchfließen. Was für eine unerschütterliche Kraft Jesu wird in diesen letzten Stunden deutlich, habe ich gedacht. Er, der es doch nötig gehabt hätte, dass er selber gestärkt wird in dieser schwierigen Stunde und dass er getröstet wird von seinen Jüngern, dass sie für ihn beten, das tut stattdessen er selbst für seine 12 engsten Nachfolger. Und das, obwohl er ja wusste, dass sie ihn, wenn es demnächst brenzlig wird, reihenweise im Stich lassen werden. Judas würde ihn sogar ans Messer liefern und Petrus, der ein Fels werden sollte oder sein sollte, der wird zumindest mal vorübergehend eher zum breiigen Lehm, der seinen Herrn trotz großer Sprüche im Vorfeld verleugnet. Und Petrus musste feststellen, dass er aus eigener Kraft heraus kein Fels sein kann. Und in dieser extrem belastenden Situation, die seinen Jüngern wahrscheinlich noch gar nicht so klar war, hinterlässt Jesus ihnen mit seiner langen Rede ein wirkliches Vermächtnis, das auf die Zukunft zielt. Mit seiner Kraft, mit seinem Wort, mit seiner Liebe und das alles durch seinen Geist wird er sie auch in Zukunft weiter aufbauen. Und seine grausame Kreuzigung, die bevorsteht, wird ja nicht das Ende der Geschichte sein, sondern es steht ein Aufbruch bevor, wie ihn die Welt seit dem Sündenfall nicht erlebt hat. Mit dem, was in den nächsten Tagen am Kreuz, auf dem Friedhof und in Jerusalem passiert, wird sein Reich anfangen, unaufhaltsam in die ganze Welt hineinzuwachsen. Es wird ganz anders. Es wird auch größer und mächtiger sein als zum Beispiel das Reich der Römer damals. Es wird auch stärker sein als alle politischen Konzepte sämtlicher Diktatoren, Autokraten und Parteien dieser Welt, die noch kommen sollten. Und seine weltweite Gemeinde wird von niemandem gestoppt werden können, wie sehr sie auch bekämpft wird. So wie es Jesus in Matthäus 16, Vers 18 angekündigt hat, die Pforten des Totenreichs werden seine Gemeinde nicht überwinden. Und dafür genau wird er jetzt sorgen, durch seine Kreuzigung, seine Auferstehung und dann vor allem auch durch die Sendung des Heiligen Geistes. Wenn man so die Weltpolitik gerade verfolgt, dann denkt man ja, da ist wirklich gerade alles aus dem Ruder gelaufen. Aber seid sicher, wenn sich zum Beispiel derzeit ein Xi Jinping samt seiner Partei in dem von ihnen eingerichteten Umerziehungslagern als den einzig maßgeblichen Gott bezeichnen lässt. Oder wenn ein Machthaber wie Putin offensichtlich mächtiger gefühlt als Gott, dann wird das auch für sie irgendwann gelten, dass sie ihre Knie vor dem wahren Gott beugen müssen. Wenn also damals vor der Hinrichtung Jesus seine Jünger noch so schwach verständnislos und auch unvollkommen gewesen sein mögen, Jesus wird sie bald zu vollmächtigen, geisterfüllten Gründern seiner Gemeinde machen, die unkaputtbar ist, die jeder Macht der Welt standhalten wird. Und dazu hat er seine Jünger berufen. Das ist ihre Zukunft, das ist das Vermächtnis, das Jesus ihnen an diesem Abend weitergibt. Dazu müssen sie aber unbedingt an ihm festhalten. Das heißt, sie müssen sich von seinem Wort und von seiner Liebe leiten lassen. In dem Zusammenhang vergleicht sich Jesus mit dem Weinstock, der seinen Jüngern, den Reben, eine unbändige Wachstumskraft mitgibt. Kraft, um gute Früchte für Gott zu bringen. Früchte, von denen wir ja in den letzten Tagen von Dirk gehört haben. Wir lesen eine Unterstreichung dazu. Das ist wie eine Unterstreichung dieser Rede von den Früchten des Heiligen Geistes aus Galater 5, was Jesus hier schon sagt mit seinem Beispiel vom wahren Weinstock. Ursprünglich wollte ich bis Vers 21 lesen und es fällt wirklich schwer, hier irgendwo aufzuhören, weil es ist ja ein Stück, es ist eigentlich ein Guss, diese ganze Rede. Aber ich lese doch nur bis Vers 17, habe ich mich entschlossen, sonst würde es zu viel werden. Wir lesen mal miteinander. Ich verwende die Luther-Übersetzung. Wer eine andere hat, kann da gerne auch mal in einer anderen Übersetzung mitlesen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg, und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Und dann kommt ein zweiter Teil, wo man jetzt jeweils hätte eine eigene Predigt draus machen können, aber ich bin davon überzeugt, dass diese beiden Teile sehr eng miteinander verbunden sind, weil auch hier geht es ums Bleiben. Ab Vers 9, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe, und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, auf das, worum ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Ja, beim Bild vom Weinstock, da dürfen wir uns kein Weinstöckchen vorstellen in so einem modernen Weinberg, wie wir es heute haben, der alle paar Jahre ausgemacht wird und die Pflanzen durch neue ersetzt werden. Jesus hat hier einen alten, einen tief verwurzelten Weinstock vor Augen, mit dem er sich vergleicht. Nicht so einen kleinen Weinstock an einer drahtgespannten Reihe wie heute, die mit einer Lesemaschine abgefahren werden muss, sondern ein kräftiger Einzelfallweinstock ist gemeint. Weinstöcke sind ja von Natur aus sehr starke, langlebige Kletterpflanzen. Sie können, das wissen vielleicht gar nicht so viele, mehrere hundert Jahre alt werden. Der derzeit vermutlich älteste Weinstock der Welt, das ist eine Versolanrebe, die steht zwischen Bozen und Meran in einem Weinbaugebiet in Südtirol. Und dieser fantastische Weinstock ist so um die 600 Jahre alt. Das Laubdach seiner Reben bedeckt eine Fläche von 15 mal 20 Meter. Und es werden im Jahr, wenn ein gutes Jahr ist, immer noch bis zu 700 Kilogramm Trauben von diesem einen Weinstock geerntet. Alte Weinstöcke, die stehen für Beständigkeit und Kraft. Und sie haben zwar verglichen mit mehreren kleineren Stöcken jetzt auf die Fläche bezogen etwas weniger Früchte, aber dafür qualitativ bessere. Und das liegt an diesem weit verzweigten Wurzelstock, den alte Weinstöcke haben. Das sorgt für eine hohe Mineralienanreicherung in den Trauben. Und durch einen guten Rückschnitt eines Winzers wird dieser Effekt dann noch verstärkt. Nur wegen dem etwas höheren Ertrag und der besseren Handhabung wegen werden unsere Weinstöcke in der Gegend hier so nach 30, maximal 50 Jahren werden die ausgehackt und ersetzt. Das hat mir die Woche noch ein Winzer aus Waldböckelheim bestätigt. Schade eigentlich, wenn so bei uns Weinstöcke, die noch viel mehr Potenzial hätten, als Wingertsknorzen im Ofen landen. Ja, ich habe mal so einen hier mitgebracht. Ja, so ein Wingertsknorzen, das Putzteam möge entschuldigen, der bröselt ein bisschen. Ja, es ist wirklich schade, ja, wenn ich sowas sehe, das ist noch so dekomäßig ganz toll oder meistens landet der dann im Ofen. Aber dieser Weinstock hätte theoretisch vielleicht noch ein paar hundert Jahre wachsen und Früchte bringen können. Also selbst dieser Knorzen, da sieht man schon dem an, was für eine Kraft in ihm gesteckt hat. Also mit unseren Weinstöcken, da geht uns heute ein bisschen was von der Kraft des Bildes Jesu verloren. Für mein Foto habe ich zum Glück noch einen möglichst alten im Weinberg gefunden. Und diese alten Weinstöcke, die sind dann auch witterungsresistenter. Die sind pilzresistenter und robuster. Mit so einem vergleicht sich Jesus. Ein wahrer Weinstock, der seinen Reben Kraft verleiht, so wie er seinen Jüngern. In Jesu Vergleich mit dem Weinstock ist Gott sein Vater der Winzer. Mein Vater ist der Weingärtner, betont Jesus. Das heißt, der ganze Ertrag, unser ganzes Leben, alles, um was es in unserem Leben gehen soll, das ist eigentlich am Ende auf Gott ausgerichtet. Es zielt auf ihn ab. Es zielt darauf ab, dass die Früchte, die wir in unserem Leben bringen, ihm geweiht sind. Das dient zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung und gleichzeitig, das ist kein Widerspruch, zu unserer vollkommenen Freude, wie es Jesus in dem Text dann an einer Stelle sagt. Das bedeutet, auch wenn Gott der Weingärtner ist oder der Winzer, dass er seinen Sohn Jesus in die Welt gesetzt hat, um in ihr zu wirken. Durch ihn sollen die Menschen zurück zu Gott finden. Und damit ist ausgeschlossen, dass das durch andere Möglichkeiten geht, dass es durch andere Religionen geht. Es geht nur durch Jesus Christus. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das auch erklären und den Menschen weitersagen. Menschen sollen zu Nachfolgern Jesu heranwachsen, die dann für die weltweite Ausbreitung des Reiches Gottes sorgen. Und sie sollen Früchte bringen, an denen Gott seine helle Freude hat. Früchte, die zusammengehören, und da gefällt mir das Bild vom Wein besonders gut, wie so die einzelnen Perkel ja, an einem Rappen. Ich weiß nicht, ob man das heute noch so sagt, aber also an einer Traube. Diese verschiedenen Perkel, das könnten wieder diese Früchte des Geistes sein. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und wenn man in der Bibel auf die Suche geht, dann findet man noch so ein paar richtig tolle Früchte. Ihr erinnert euch an welche, die uns Dirk vorgestellt hatte in den letzten Tagen. Nachzuhören übrigens auf unserer Homepage. Es lohnt sich, da nochmal reinzuhören. Das waren wirklich feine Vorträge. Wer Jesus nachfolgt, der soll wie eine Rebe sein, die jedes Jahr aus dem starken Weinstock sprießt. Aber das kann sie ja nur, wenn sie fest mit ihm verbunden bleibt. Und dann funktioniert auch die richtige Nährstoffversorgung. Aber es ist wichtig, dass diese Reben auch richtig zurückgeschnitten sind, damit sie richtig gute Trauben ansetzen können. Es ist ganz klar, in dem Bild ist Jesus der Weinstock. Die fruchtbaren Reben sind die Jünger, die Nachfolger Jesu sind wir. Sollen wir auch sein. Und damit die Reben richtig viel von Jesus abkriegen, müssen sie drei Wachstumsbedingungen erfüllen. Die erste Bedingung ist, ja, es klingt fast zu simpel, aber es ist klar, sie müssen dranbleiben. Sie müssen fest mit dem Weinstock verbunden sein. Ja, man sieht hier so eine abgeknickte Rebe, und da tritt dieser Saft aus und ich weiß nicht, ob die nochmal die Kurve kriegt. Ja, ich fürchte, da hat der den Weinberg beschnitten hat, zu stark umgebogen, da ist sie abgeknickt. So soll es nicht mit uns sein. Deswegen sagt Jesus in Vers 4, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Hier geht es Jesus also ums Dranbleiben. Dranbleiben an ihm. Da klingt gerade der letzte Satz, ohne mich könnt ihr nichts tun, ziemlich radikal. Nichts tun ohne Jesus. Nicht mal ein bisschen. Ja, so sieht es Jesus. Ohne ihn läuft geistlich gesehen an Früchten, die wachsen können für Gott. Ohne ihn läuft nichts, nichts, was in Gottes Augen wertvoll ist. Wer von Jesus abgeschnitten ist, beziehungsweise wer sich selbst abschneidet oder abknickt, der stirbt, ist geistlich tot, bringt keine Frucht. Was ohne Jesus getan ist, ist vergebliche Mühe. Das kommt uns sehr radikal vor, weil durchaus kann man ja auch ohne Jesus Gutes tun, aber auf Gott bezogen, auf den Winzer bezogen, der uns Menschen geschaffen hat, sind diese Dinge tatsächlich nichts wert. Es muss Jesus dazwischen geschaltet sein. Ohne Jesus keine Kraft, ohne Jesus kein Verständnis der Welt, keine Erkenntnis Gottes, keine Weisheit, ohne ihn keine Früchte, weder Liebe noch Freundlichkeit noch Treue noch sonst was. Aber wie kann eine Rebe am Weinstock bleiben? Darüber bestimmt sie ja nicht selbst. Am echten Weinstock liegt die Verantwortung für eine abgerissene Rebe oder eine abgeknickte ja natürlich nicht bei ihr. Und Jesus sprengt hier den botanischen Rahmen. Ja. Er gibt der Rebe selbst die Verantwortung für das Bleiben am Weinstock. Weil die austreibende Rebe soll ja ein Bild für seine Jünger sein und die haben im Gegensatz zu einer Pflanze eine Entscheidungsmöglichkeit. Und damit haben sie auch Verantwortung fürs Dranbleiben. Jünger können bei Jesus bleiben, sie können sich aber auch von ihm trennen. Und die Verbindung ist der Glaube. Fehlt der, reißt die Verbindung ab. Und Glaube ist immer ein bewusster Akt des Vertrauens. Deswegen ist auch die Liebe immer bewusst. Ich kann Gott nicht automatisch oder unbewusst lieben und ich kann ihm auch nicht vertrauen. Beides kommt trotzdem auch nicht von selbst zustande, sondern beides, Glaube und Liebe, sind immer auch schon eine Reaktion auf das, was Gott zuerst getan hat. Die Frage habt ihr euch vielleicht auch schon mal gestellt. Wie kommt es eigentlich dazu, dass ein Mensch glaubt? Das ist ein Stück weit rätselhaft, aber ich denke, dass es immer auch eine Reaktion auf Gottes Wirken ist und dieses Wirken geschieht durch seinen Geist und sein Wort. Und dann, wenn mich Gottes Wort anspricht, wenn ich von ihm getroffen werde, indem ich ihm mal zuhöre, dann muss auch von meiner Seite das Vertrauen gewagt werden. Dazu fordert auch Jesus auf. Das ist Gottes Bedingung. Da kann mein Glaube vielleicht ziemlich schwach sein und manchmal auch schwer angegriffen, aber die Verbindung zu Jesus muss im noch so schwachen Glauben zumindest gewollt sein, sonst kann Gottes Lebenssaft bei mir nicht ankommen. Also, zum Jünger und Nachfolger Jesu wirst du nicht einfach automatisch, nicht zum Beispiel wegen einer christlichen Erziehung, da sind gute Bedingungen, aber das alleine reicht nicht. Du wirst es auch nicht gezwungenermaßen, du wirst da nicht einfach irgendwo mit reingezogen wegen einer christlich geprägten Kultur oder wegen Traditionen. Nachfolger Jesu wirst du nur, wenn du ihm bewusst vertraust. Und das bedeutet auch, dass ich ihm über seine Herrschaft, über mein Leben zustimmen muss, dass ich ihm darin zustimmen muss, dass ich ihn als Retter und Erlöser und als Verbinder mit Gott brauche, damit ich leben kann. Ich muss ihm vertrauen und an ihm festhalten, drunter geht's nicht. Bleibt in mir Und damit überträgt Jesus seinen Jüngern wirklich auch eine Verantwortung für ihre Verbindung mit ihm. Und diese Verbindung funktioniert dann nicht nach dem Motto, ich habe mich mal für ihn entschieden, Hauptsache ich bin gerettet, Haken dran und jetzt lebe ich weiter, wie es mir passt. Mit so einer Einstellung würde ich nicht an Jesus bleiben. Wäre ich gerettet mit so einer Einstellung? Ich glaube, ich würde damit ja meine eigene Entscheidung gleich wieder selbst für ungültig erklären, für nicht relevant. Das wäre doch ein schwachsinniger Pseudoglaube. Das wäre eine völlig falsch verstandene Liebe Gottes. Das wäre billige Gnade, wie es Dietrich Bonhoeffer mal genannt hat. Also wenn ich in Lebensgefahr einen anderen Menschen anflehen würde, mir zu helfen und mir gleichzeitig wünschen, dass er mit meinem Leben nichts zu tun haben soll, das wäre doch widersinnig. Und so ist es auch mit dem Glauben an Jesus. Wenn ich ihm vertraue, dann heißt es, dass er zukünftig relevant in meinem Leben ist. Jesus unterstützt hier keinen frommen Selbstbetrug. Mit diesem bleibt in mir. Nur in einer festen Verbindung mit Jesus kann und werde ich als Christ überleben. Es hat mal ein von mir sehr geschätzter Bibellehrer auf die Frage gesagt, kann ein Christ verloren werden? Hat er gesagt, nein, ein Christ kann nicht verloren werden, aber ein Christ kann ein Nicht-Christ werden. Das hat mich sehr bewegt. Also es ist wirklich auch an uns, diese Verbindung zu Jesus zu wollen. Sollte die vorübergehend mal abreißen, dann wird Jesus ganz sicher nach mir suchen, wie nach einem verlorenen Schaf. Aber wenn ich mich nicht finden lassen will und wenn ich mich selbst immer wieder losreiße, indem ich auch nichts mehr von ihm hören will, dann lässt er mich irgendwann auch los, so wie bei Judas. Dann werde ich zu einer abgeschnittenen Rebe, die verdorrt und die keine Frucht bringen wird. Eine, die ins Feuer gehört. Das Bild von Jesus ist hier sehr drastisch. Und in dem Sinn sage ich jetzt wahrscheinlich für manche was Schockierendes. Die Liebe Gottes ist nicht bedingungslos. Nicht so bedingungslos, wie das heute gerne sehr betont wird. Manche gut gemeinten Lobpreislieder, die lassen sich da zu leicht missverstehen. Ich denke nicht, dass sie so gemeint sind, aber manche verstehen sie in diese Richtung falsch. Die Liebe Gottes ist eindeutig daran geknüpft, dass ich an seinen Sohn Jesus glaube und ihm vertraue. Und dass ich ihm erkläre, dass ich ihn brauche. Deshalb sagt Jesus sehr klar, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine vom Lebenssaft des Weinstocks abgeschnittene Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Bam. Ja. Nicht mit Jesus verbunden zu sein zu wollen, das führt unweigerlich in die Trennung von Gottes Lebensquelle für mich und damit in den Tod. Und was mir da droht, Jesus spricht hier sogar an anderer Stelle von der Hölle, das wird vielleicht anschaulicher, wenn ich dran denke, welche Früchte des Geistes mir dann endgültig verloren gehen. Die Hölle ist ein Dahinvegetieren ohne Liebe, ohne Freude, ohne Frieden, ohne Freundlichkeit, ohne Güte, ohne Treue, ohne Sanftmut, ohne Selbstbeherrschung. Versucht euch das mal vorzustellen, dann wisst ihr, was Hölle bedeutet. Und deswegen spricht Jesus so eindringlich von der Notwendigkeit, an ihm dran zu bleiben, weil ich sonst auch von Gottes Liebe abgeschnitten wäre. Die zweite Wachstumsbedingung, regelmäßiger Schnitt. Der Winzer schneidet die fruchtlosen Seitentriebe weg, an denen keine Trauben zu erwarten sind. Und genauso auch die vertrockneten Reben, ja, die vielleicht abgeknickt waren oder abgerissen sind und die von der Nährstoffzufuhr vom Weinstock getrennt sind. Ich weiß, dass man das Bild hier nicht zu weit ausmalen darf, weil Jesus will ja seine Jünger auch ermutigen. Ja, er will sie ja nicht abschrecken, aber er muss davor warnen, dass der Lebenssaft, die Kraft, die er gibt, nicht fruchtlos verpufft. weder durch Wildwuchs noch durch Abreißen. Klar müssen auch Blätter am Weinstock wachsen, ja, damit die Trauben gescheit reifen können. Ja, das hat man inzwischen auch gelernt, also es macht keinen Sinn, den Weinberg so zu beschneiden, dass man nur noch die Trauben hängen lässt und denkt, dann kriegen die noch mehr Saft. Also ein paar Blätter sind schon auch wichtig, aber die dürfen nicht überhand nehmen. Diese vielen Seitentriebe dürfen nicht überhand nehmen, wenn die Früchte gut werden sollen. Eine Rebe, die bloß einen Haufen schöner Blätter wachsen lässt, für den Herbst vielleicht schön, aber für den Winzer sinnlos. Nein, die Bestimmung der Rebe ist, dass sie Frucht ansetzt und dass die Frucht reift und schön und schmackhaft wird. Der Bestimmer darüber, der Garant dafür, dass es so ist, ist Jesus. Er sagt, ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Er hat erwählt. Er verfügt also über mein Leben und nicht ich selbst. Das bedeutet Glauben auch. Und er und nicht ich weiß dann auch am besten, wie und wo ich beschnitten werden muss. Der Winzer muss an mir arbeiten dürfen. Gott arbeitet durch Jesus an uns. Und da muss was weggeschnitten werden, was den Reben die Kraft für gute Früchte nimmt. Und auch darin muss ich ihm vertrauen, wenn ich sein Jünger sein will. Ich muss ihm darin vertrauen, wenn er mir etwas nimmt im Leben, weil ich weiß, dass er mich damit mit einer guten Absicht beschneidet. Auch wenn wir das manchmal überhaupt nicht verstehen, weil beschnitten zu werden, das tut auch weh. Jesus nennt das schon in Vers 2 in unserem Abschnitt das Reinigen der Früchte. Oder besser übersetzt hier an der Stelle das Reinigen der Reben. Wenn also mein Leben Früchte bringen soll, die Gott gefallen, dann bedeutet das, dass ich mir manches von ihm an falschen Vorstellungen und Unarten abschneiden lasse. Auch da gibt es schöne Listen in der Bibel, ja, aber ihr könnt auch selbst mal überlegen, was das sein könnte. Hass, Neid, Lügen, Überheblichkeit, Zügellosigkeit, Heimtücke, weg damit. Das will er rausschneiden aus unserem Leben. Die Winzerschere sind dabei die Worte Jesu. Er ist hier in diesem Bild nicht nur der Weinstock, sondern er ist gleichzeitig auch das Winzermesser, das hilft, den Lebenssaft an der richtigen Stelle zu konzentrieren. Und wer sich von seinen Worten leiten und beschneiden lässt, wenn es nötig ist, der wird im Endeffekt erleben, dass ihm umso mehr im Leben gelingt, dass ihm gelingt, was Gott gefällt, und er wird sich mit Gott, mit Jesus zusammen darüber freuen können. Und schließlich die dritte Wachstumsbedingung, und darin steckt eigentlich alles, deswegen ist dieser zweite Abschnitt hier so wichtig. Die dritte Wachstumsbedingung ist der Lebenssaft in Form des Geistes Gottes, der Geist der Liebe Gottes. Jesus spricht hier gleich in drei Kapiteln in seiner letzten Rede mit den Jüngern über den Heiligen Geist, weshalb das Bild vom Weinstock überhaupt nicht ohne den Heiligen Geist gedacht werden kann. Das Bild vom Weinstock kann nicht ohne den Heiligen Geist gedacht werden, der durch Jesu Worte wirkt. Und dieser Geist Gottes kann auch nicht ohne Gottes Liebe gedacht werden, weil darin besteht seine Hauptkraft. Paulus nennt diesen Geist in 2. Timotheus 1, Vers 17 mal den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und Jesus will diesen Geist Gottes, der ja auch sein Geist ist, in seine Jünger weiterleiten. So wie das Wasser im Weinstock, das die wertvollen Mineralien durch die ganze Pflanze schwemmt, bis sie in den Trauben landen. Ich habe hier rechts im Bild mal so eine angeschnittene Rebe fotografiert. Da läuft der Saft raus, ja. Der läuft richtig raus, es hat getropft. Ich hatte auch noch einen kleinen Film gemacht, aber das wäre hier zu viel gewesen. Da ist mir erst mal aufgefallen, was für eine Power in so einem Weinstock steckt, dass der den ganzen Tag vor sich hin tropft, irgendwann verharzt das dann und ist zu. Aber da sieht man, was hier an einem Lebenssaft in die Pflanze strömt. Der Geist wird Jesu Jünger mit Gottes Liebe versorgen. Das ist das Vermächtnis, das Jesus ihnen mitgeben will. Und deswegen sollen sie an ihm festhalten, weil durch ihn der Lebenssaft des Heiligen Geistes fließt und durch ihn auch in die kommende Gemeinde, die er dadurch stark machen wird. Und wenn man bei dem Bild bleibt, dann ist die Liebe sozusagen das wertvollste Mineral, das vom Weinstock in die Reben transportiert wird, wo es dann die entsprechende Frucht, auch die Frucht der Liebe erzeugt. Der Liebe auch wieder für Gott und für andere. Frucht, die anderen schmeckt, die zum Weitergeben gedacht ist. Und es ist auch eine Frucht der Liebe, die zusammenwachsen lässt. Deswegen wird die Liebe an anderer Stelle von Jesus auch als Kennzeichen der Zugehörigkeit aller wahrer Jünger zu ihm genannt. Daran soll jeder erkennen, dass sie Jesu Jünger sind, wenn sie Liebe untereinander haben. Das muss eigentlich das Mineral sein, was uns aus allen Knopflöchern blitzt. Wie bleibe ich mit Jesus und seiner Liebe verbunden? Jesus geht auch hier kurz darauf ein. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. Das Halten der Gebote, es geht ja nicht nur um die 10 Gebote, es geht um das, was Jesus mit seinen Jüngern geredet hat. Es geht um die Achtung des Wortes Gottes auch insgesamt als ganze Bibel, die uns vorliegt. Das Festhalten an diesem Wort festigt die Verbindung des Glaubens. Und da gibt es eine interessante Wechselwirkung. Wer Jesu Gebote hält, der spürt und erkennt ja darin auch wieder seine Liebe. Wer die Gebote Gottes hält, der wird feststellen, dass sie ihm gut tun. Die Gebote sind ja auch nicht nur irgendwie eine nützliche Lebenshilfe, sondern sie sind wiederum Ausdruck der Liebe Gottes. Und wenn ich das begreife, dann werde ich auch merken, dass ich aus einem Knecht, der Gebote halten muss oder der glaubt, sie halten zu müssen, dass ich ein Freund Gottes werde, der die Gebote halten will, weil sie von Gottes Liebe geleitet sind. Wie bleibe ich mit der Liebe Jesu verbunden? Es gab mal so eine Kampagne, What Would Jesus Do? Ja, da gab es so kleine Bändchen. Ich fand das für mich persönlich jetzt ein bisschen peinlich. Aber die Idee ist doch toll. Ja, die Idee ist so gut. Und jeder von uns sollte sich immer wieder täglich auch mal fragen, was würde denn Jesus dazu sagen, was ich jetzt entscheide oder was ich jetzt tue? Wenn ich mir diese Frage ab und zu stellen will, dann muss ich natürlich auch wissen, was er zu dem ein oder anderen Thema im Leben gesagt hat. Also wenn ich nichts darüber weiß, wenn ich nicht in der Bibel Bescheid weiß, dann kann ich auf die Frage, was wird Jesus tun, auch nichts antworten. Ja, außer es kommt dieser unwahrscheinliche Moment, der ja möglich ist, aber dass Gott mir diese direkt selbst etwas in den Sinn ruft, ohne dass ich sein Wort kenne. Aber in aller Regel hat das was miteinander zu tun, weil auch der Heilige Geist wird von Jesus als derjenige vorgestellt, dass der seine Jünger daran erinnert, was er gesagt hat. Also wenn der Heilige Geist wirkt, hat es mit dem zu tun, was Jesus gesagt hat. Und so werden durch den Geist und durch den Geist der Liebe Gottes, der durch Jesus in unser Herz kommt, auch die anderen Früchte in deinem Leben reifen. Früchte wie Freundlichkeit, Güte und Treue, Sanftmut und so weiter. Wir haben davon gehört und wer sie nicht alle vor Augen hat, der sollte nochmal Galater 5 lesen. Der Lebenssaft seiner Liebe stärkt im Glauben, er stärkt in Beziehungen zu Menschen, er stärkt aber auch in Krisen und er gibt Kraft zur Hingabe. Bleib also dran an Jesus, dem Weinstock, der dich mit Gottes Liebe und Kraft versorgt. Lass es auch zu, dass Gott dich durch sein Wort zurechtschneidet, damit du deine Lebenskraft nicht unnötig verschleuderst. Und lass dein Leben durch den Lebenssaft des Geistes Gottes mit Liebe anreichern, und dann wirst du gute und wertvolle Früchte in deinem Leben hervorbringen. Denn Jesus hat auch dich dazu erwählt und dazu bestimmt, dass du hingehst und Frucht bringst. Allen voran die Frucht der Liebe. Amen. Ich bete noch. Lieber Herr, wir danken dir, dass du die Kraft und die Liebe gibst, die wir aus uns selbst nicht heraus erzeugen können. Danke, dass wir an dich angeschlossen sein dürfen, dass du das selber willst, dass du das selbst förderst und dass du die Verbindung zu dir festigst durch dein Wort. Herr, lass das immer wieder uns auch ins Bewusstsein rücken, dass du der Handelnde in unserem Leben bist, dass wir uns deiner Kraft und Liebe auch aussetzen, damit wir zu Menschen werden, die das weitergeben, die das weitertragen in ihr Umfeld. Und wir bitten dich auch, dass du uns vergibst, wo wir dir da zu wenig zutrauen, auch ich persönlich dir oft viel zu wenig zutraue. Danke, Herr, dass du eine gewaltige Kraft hast, die Leben verändert, und damit wollen wir rechnen, auch als Gemeinde. Amen.